Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Nur Golf auf meinsportradio.de.
Eine neue Woche, eine neue Ausgabe von Nur Golf hier auf meinsportradio.de mit Malte Asmus und mit meinem Kollegen Thomas Wischniewski. Hallo Thomas.
Hallo Malte.
Ja, Thomas, wir müssen natürlich zum Start in diese Sendung erstmal die wichtigste Frage klären. Sean Stephanie, wir haben ihn gesehen in dieser Woche bei der Honda Classic in Unterhose an einem Wasserhindernis. Immer gut, wenn man eine saubere Unterhose anhat vor der Runde, oder?
Ja, vor allem, wenn die weiße Unterhose auch noch sauber ist. Ich glaube, er hat einen Sponsor. Ich glaube, er kriegt da Geld für, weil er steht dann da wirklich wie Adam, wie Gott ihn schuf, also nur in Unterhose im Wasserhindernis mit seiner Unterhose an und spielt den Ball aus dem Wasser raus mit seiner Calvin Klein Unterhose und sagte selber, hopefully I look good, I've been going to the gym. Ja, kann man sagen, also er ist einer von den Golfern, die ein bisschen trainierter wirken. Also noch nicht ganz perfekt, also ist kein McIlroy oder so, aber sah ganz gut aus und die Lage des Balles und die Situation war einfach auch schwierig, er hat's probiert.
Und er musste es probieren, weil er sonst den Cut verpasst hätte, aber er hat ihn am Ende dann trotzdem verpasst, da nützte auch dieser Striptease nichts, aber er ist in die Schlagzeilen und gleich bei uns als Aufmacher. Das bringt mich zu der Frage, hast du auch immer eine saubere Unterhose an, wenn du golfst?
Ja, ich trage eine andere Marke, Hugo Boss, wenn ich ehrlich bin, trage vor allem immer schwarze Unterhosen.
Immer besser.
Das ist so für die Damenwelt vielleicht ganz interessant oder so. Und ich trage schwarze Hosen. Ich würde aber auch niemals so einem Ball spielen und beziehungsweise mich so nie, so ganz ausziehen. Er hat das gemacht, er trug eine weiße Hose und was man auch fairerweise sagen muss, er hat die Klamotten auch das Shirt ausgezogen, weil er wusste, dass er sich richtig schön und richtig von oben bis unten besudeln würde. Hat er auch getan. Er hat es probiert, wie gesagt, du hast es angesprochen. Er wollte in den Cut, er hat versucht, alles rauszuholen, aber am Ende fehlten ihm zwei Schläge. Von daher war die Aktion nicht so sportlich wertvoll, aber für uns ein wunderbarer Aufhänger, wie du sagtest.
Absolut. Und mein Gut, ich habe da nicht gespielt. Ich spiele immer unten ohne, weil freischwingen ist eine andere Geschichte. Kommen wir lieber zum Sportlichen und da gehen wir auch gleich über zur Honda Classic und wir kommen auch gleich zum Sieger, zum Ricky Fowler, der endlich mal wieder zugeschlagen hat und einen kleinen Appetitanreger haben wir, nämlich für euch. Es wurde noch mal eng bei ihm, aber an der 17, da war für ihn dann ein ganz besonderes Loch.
I wish I wouldn't have made the bad swing I did on 17, and it really wasn't as bad as it looked. I mean, the wind's just pumping out of the left, and just hung it up there in the wind to ride a little bit, but still had enough going to 18, and no, this is great. It's gonna be fun celebrating tonight with friends and family.
Und was es sonst noch zu Ricky Fowler, zu seiner Runde, zu seinem Turnier, zur Honda Classic, aber auch zur Joburg Open und auch zum Damenturnier in Thailand zu erzählen gibt, das erzählen wir euch gleich hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Wild Thing, die Rugby Europe Championship, live auf meinsportradio.de. Deutschland gegen Belgien. Am 4. März ab 16.10 Uhr, live aus Offenbach.
Du willst noch Tickets gewinnen? Dann nimm noch schnell an unserem Gewinnspiel teil und sichere dir zwei Tickets.
Alle Infos dazu findest du auf meinsportradio.de.
Wir starten mit der Honda Classic in die heutige Nur-Golf-Ausgabe mit Thomas Wischniewski und mit mir, mit Malte Asmus. Und wir schauen zunächst mal aufs Ergebnis. Ricky Fowler hat am Ende das Ding gerockt, mit 4 Schlägen Vorsprung das Turnier gewonnen in Palm Beach Gardens. Florida minus 12, sein Score vor Morgan Hoffman und Gary Woodland. Die folgen mit jeweils minus 8 auf dem geteilten zweiten Platz. Und den geteilten vierten Platz, den nehmen Jonathan Vegas, Billy Horschel, Chad Collins, Wesley Bryan, Tyrrell Hatton und Martin Keimer ein, alle bei minus 7. 7 Alex Shaker, der scheiterte leider bei diesem Turnier am Cut. Thomas, wir müssen über Ricky Fowler sprechen. Der hat jetzt seine Durststrecke endlich durchbrechen können, war mit 4 Schlägen Vorsprung auf die letzte Runde gegangen, hat auch mit 4 Schlägen am Ende gewonnen, aber zwischendurch wurde es eng und das hat Johnny Miller, den ehemaligen Masters-Sieger und TV-Experten bei den Amerikanern, zu einem einer doch recht steilen These verleitet.
Ja, vor allem das Spannende war daran, wann Johnny Miller das tat. Ich saß, hatte das iPad in der Hand, guckte die Finalrunde und ich glaube, zu dem Zeitpunkt hatte Ricky Fowler, der ging am Sonntag mit 4 Schlägen Vorsprung in die Finalrunde, Ricky Fowler. Hat einen Rekord von 0-3, also das heißt, er hat dreimal nach 54 Loch geführt und hat es dreimal nicht ins Ziel gebracht. Lag dann nach 9 Bahnen nur noch einen Schlag vor Gary Woodland, weil er die ersten 9 waren wirklich schlecht von Fowler. Und liegt dann aber, glaube ich, an der 14. oder 15. Bahn wieder 3 Schläge vor. Und zu dem Zeitpunkt fing Woodland an, Blödsinn zu machen und Fowler spielte wirklich gutes Golf. Und Johnny Miller lässt sich hinreißen zu der Aussage, obviously, a win is a win, but you've got to learn to finish out Sundays like a true champion. He hasn't learned how to do that yet. Das sagt er dem PGA-Champion. Also mein iPad ist aus der Hand gefallen. Ich konnte mich nicht an mir halten. Das war unglaublich. Also so zum einen, die Aussage ist eine Frechheit, finde ich. Mhm. Ricky Fowler ist jetzt 28. Okay, das war in Anführungszeichen erst sein 4. PGA-Titel. Aber das so rauszuhauen und in der Situation, ja, Johnny Miller ist so ein bisschen, ich habe keine Ahnung, ich schieb das mal auf Fritz von Tut und Taxis, ein bisschen Alters, wie soll ich das sagen, das Alter ist zu weit fortgeschritten, habe ich das Gefühl, es wird Zeit, dass er abgelöst wird. Das ging gar nicht, also es ging gar nicht. Also bei aller Liebe, du kannst Fowler kritisieren für die ersten 9, ohne Frage. Und Ricky Fowler ist einer von den Spielern, ich schätze ihn inzwischen sehr, am Anfang seiner Karriere fand ich ein bisschen zu sehr Marketing gehypt, aber das ist einer der Spieler, der wirklich letzten Jahre wirklich gut gespielt hat. Und wenn man sich die Reaktionen der anderen Spieler auch gerade bei Twitter anschaut, die sehen das genauso wie ich. Also Rory McIlroy hat getwittert, Johnny is still not impressed, mit so einem Smiley, so Überraschungs-Smiley. Donald schrieb, Ricky playing the last with a 5-shot lead and Johnny Miller saying he's not sure what this will do for him as he didn't play that great. Ja, was willst du dazu noch sagen? Und ich, das ist halt, nochmal, wenn er das 2 Stunden vorher sagt, nach der 9, wenn Fowler einen Schlag nur noch Vorsprung habend auf die 10 kommt, okay, dann kann man drüber streiten. Aber der Mann hat eine unglaublich gute Woche gehabt, hat unglaublich gutes Golf gespielt, eine 66 am Donnerstag, eine 66 am Freitag, eine 65 am Samstag und liegt, wie gesagt, in Führung und hat einmal, also wirklich eine schlechte Bahn an der 6, wo er den Ball ins Wasser kloppt, den Abschlag an dem Par 4 Strafschlag nehmen muss und das Ganze nicht nach Hause bringt, beziehungsweise aus dem Wasser raus den Ball nur zurückspielen kann, ist halt so eine Nummer, ich habe keine Ahnung, also ich bin hin und her gerissen. Was willst du denn noch? Das ist eins der schwersten Turniere auf der Tour, gerade im Frühjahr. Die Form ist ja noch nicht so weit. Die Jungs kommen, also gerade so Ricky Fowler und so, spielen ihre ersten Turniere auf der PGA-Tour. Dass da natürlich noch nicht alles rund läuft, kannst du nicht erwarten, wirst du nicht erwarten, will man nicht erwarten. Und gerade bei dem Turnier, wieder mal, das ist ein Platz und gerade die 6. Bahn ist die schwerste Bahn überhaupt im Turnier gewesen. Da kannst du mal Fehler machen. Und Fowler hat natürlich, nochmal, ich wiederhole auch da mich, auf den ersten 9 mit seinen Drives nicht gerade die Fairways getroffen, wie man sie treffen sollte. Aber er hat eins getan und das hat er das ganze Wochenende getan. Er hat unglaublich gut geputtet. Und einen guten Champion zeichnet meiner Meinung nach aus, wenn man mal schlecht spielt, dass man das trotzdem zusammenhält und dass man es ins Ziel bringt. Und Fowler hat es gnadenlos ins Ziel gebracht. 4 Schläge Vorsprung am Ende. Strafen Johnny Miller so dermaßen an Lüge, dass wir, glaube ich, langsam zum Sportlichen kommen sollten, bevor ich in der ausfallen werde gegenüber Johnny Miller. Wobei der auch, nochmal, du hast es gesagt, er ist Masters-Sieger. Er hat in den 70ern, 80ern hat er echt Golf gespielt, gewonnen. Man muss aber auch dazu sagen, dass die Leistungsdichte damals längst nicht so dicht war, also so groß war, wie sie jetzt ist. Wenn du heute auf so ein Turnier gehst, oder andersrum, früher hat man so 4, 5 Spieler gehabt von einem Turnier, da konntest du auf alle 5 wetten, einer von den 5 hat es gewonnen, von den Großen. Miller war einer von denen. Heute gehst du auf so ein Turnier und gerade die Honda Classics, da kannst du dein Geld aus dem Fenster werfen, die Chance, dass das unten ankommt und sich vermehrt hat, ist größer als den richtigen Sieger zu tippen. Ja. Und Miller haut so eine Ansage raus. Ja, nö. Also, ich gehe null mit. Also genau wie die Spieler und auch Fowler und Co. Das ist, war selbst Erik Müsko, und ich mag ihn jetzt nicht wirklich, beim Kommentieren mehr als überrascht über die Aussage.
Ach, das kann man auch wirklich sein. Aber Fowler, muss man sagen, den Hangover vom Spring Break im letzten Jahr, den hat er damit jetzt endgültig abgeschüttelt. Er ist wieder in der Spur, da wo er eigentlich schon seit Monaten wieder sein wollte. Jetzt lässt er natürlich dann auf eine gute neue Saison hoffen, wenn er nicht wieder den Spring Break so feiert wie im letzten Jahr.
Nein, ich glaube nicht. Also jetzt, Ricky Fowler hat genau wie alle, wie viele andere Profis ein ganz großes Ziel. Und das Masters ist ganz, ganz früh im Jahr. Das ist ja das erste Aprilwochenende wieder. Wir haben jetzt schon Ende Februar. Wir haben nur noch 4 oder 5 Wochen. Ich glaube nicht, dass Ricky Fowler jetzt nochmal so eine Woche raushaut und noch auf Party geht, sondern das hat er auch in der Pressekonferenz gesagt. Er ist froh, dass er so früh wieder unter den Top 10 ist in der FedEx Cup Wertung auf der PGA Tour. Er ist wieder unter den Top 10 in Amerika. Und er weiß aber auch, dass er noch was tun muss, um bei den Masters mitzuspielen. Alle, wirklich alle, die dürfen, alle, die auch selbst die Großen, haben jetzt ein großes Ziel. Das ist gar nicht das WGC jetzt in Mexiko nächste Woche. Das ist ein Zwischenschritt. Alle wollen sich vorbereiten und versuchen, die ideale Vorbereitung für das Masters zu finden. Und Ricky Fowler, er ist jetzt nicht mein Masters-Favorit. Da gibt es schon andere Namen, die einem einfallen würden, wenn du auf einen Sieg beim Masters setzen willst. Aber der junge Mann ist entweder nochmal inzwischen 28, ist keiner mehr von den ganz Wilden. Er genießt das Leben, das finde ich auch sehr gut. Er lässt uns daran teilhaben, das finde ich fast noch besser, weil das ist ja das, was wir uns wünschen, nicht diese Worthülsen, diese Phrasen, dieses ständige, ja, ich bin top vorbereitet, bla bla, sondern er lässt uns über Social-Media-Kanäle wirklich an seinem sehr lustigen teilweise Leben teilhaben. Er macht keinen Hehl aus seiner Meinung. Und er sagt selber, dass er sich jetzt massiv darauf vorbereitet hat diese Saison und dass er das Ding dieses Jahr gewinnen will. Und er ist einer der Spieler, die du wirklich, ich schaue dem unglaublich gerne zu. Also das ist einfach ein Golfer, da kannst du eine Menge erleben, der kann unglaublich gutes Golf spielen, der kann aber auch mal auseinanderfallen. Und im Gegensatz zu früher, und das ist das, was Johnny Miller vielleicht meinte, früher wäre ein Ricky Fowler vielleicht auseinandergefallen, hätte sich mehr zusammengebracht auf den zweiten neun. Aber er bringt's nach Hause. Und inzwischen auch deutlich. Das finde ich sehr gut und von daher einer der Spieler, den man natürlich immer gerne sieht und immer auch gerne auf dem Zettel hat, wenn es um Wetten gehen sollte. Und ja, ich meine, Honda Classics, wir sprechen über dieses Turnier.
Stark besetzt auch so, auf jeden Fall.
Bitte?
Stark besetzt.
Ja, das ist eines der Top-Turniere im Frühjahr. Das ist auch eines der ersten Highlights auch für mich als Golf-Fan. Also die anderen Turniere, ich will dir nicht Böses sagen, da sind so Hawaii, da sagte Ricky Fowler auch, ey, also auf die Frage direkt nach dem Turnier, ob er sich freut zu gewinnen, sagt er, ja, vor allem, wenn ich ehrlich bin, freue ich mich auf Hawaii nächstes Jahr, weil
da ist er
auf Champions, ja. Da kann ich eine Woche lang reinkommen, kann Spaß haben, kann relaxen und kann Hawaii spielen. Das sagt eine Menge aus über seinen Style, aber dieses Turnier ist so, dass für mich der Auftakt in das Jahr, in das Golfjahr, und zwar auf der PGA-Tour. Man sieht das auch daran, dass ein Martin Keimer zum Beispiel das erste Mal aufgeschlagen hat in Amerika oder abgeschlagen hat in Amerika, der ja sehr, sehr selektiv Amerika nur noch spielt. Langsam geht's los und nächste Woche, wie gesagt, ich habe es angesprochen, die World Golf Championship in Mexiko, da geht dann das erste Mal wirklich auch nochmal, da kommen die Top-60-Spieler, die meisten Top-60-Spieler und da wird auch nochmal einiges passieren. Aber das Turnier ist schon cool und wenn man sich dieses Turnier anschaut, nicht umsonst gibt's dieses Bear Trap, das ist ja diese 15., 16., 17. Bahn, diese Ecke, gebaut von Jack Nicklauser Platz beziehungsweise Redesign zweimal im Palm Beach Garden, das ist in Florida, das ist auch übrigens um die Ecke wohnt Ricky Fowler, das ist quasi sein Heimatplatz, also nicht sein Heimatplatz, das ist falsch, aber da ist er zu Hause, obwohl er als Südkalifornier ja eigentlich, hätte man vermutet, in Kalifornien lieber lebt, ist er in Florida seit ein paar Jahren, weil er da mehr Möglichkeiten sieht für sich, weil er da auch bestimmt ein paar Möglichkeiten haben könnte in Sachen Spaß drumherum, aber nein, hören wir doch mal rein, was er in der Pressekonferenz gesagt hat, zu seiner Runde vielleicht.
Absolut.
I could feel this play coming. Yeah, I played well in Phoenix and kind of been just trying to dial some things in and you know, in the gym on the golf course and practicing at home and with Butch, you know, to be in the position I was after 54 holes here, giving myself that cushion, allowed for a tough day today with the wind. You know, there weren't a whole lot of low scores. I think there were some early on. Some guys made some good moves. But other than that, like I said, I gave myself enough cushion to where I could get away with a bad nine, which I started with. And then lucky enough, the putter saved me at times and gave me that cushion I needed on 12 and 13 and made a great swing into 16. And really, it was just get it to the house from there.
Ja, gutes Polster rausgespielt, dann sich auch die kleinen Lapsusse leisten können, aber am Ende, Thomas hat es schon gesagt, mit dem Putter dann alles wirklich zusammengehalten und den Turniersieg eingefahren. Anders als zum Beispiel Tyrrell Hatton, der ja mit ihm zusammen auf die Schlussrunde gegangen war, dann aber relativ schnell auch ein bisschen zerbröselt ist, dann zurückfiel, eine 72er Runde am Ende nur ein Schlag schlechter als Fowler, aber natürlich deutlich schlechter als der Rest der Konkurrenz.
Ja, Tyrrell Hatton hat unter anderem auf den ersten 9 echt Federn gelassen wie Fowler. Also das war so ein bisschen vielleicht auch dem Umfang geschuldet. Er ist 25. Er kommt eigentlich von der European Tour. Es war sein 4. Turnier überhaupt auf der PGA Tour. Entschuldigung, sein erstes Turnier, das war auch erstaunt, sein allererstes Turnier überhaupt in Florida. Also der hat noch nie in Florida Golf gespielt. Hat echt super gute Runden am Donnerstag, Freitag, Samstag, 68, 67, 66, brachte sich gut in Position und schießt sich dann mit 3 Bogies auf den ersten 9 quasi komplett raus. Und hätte Fahrradkette, hat am Ende einfach auch Pech gehabt. Also das muss man einfach mal sagen. Er hat an der 17, wo Fowler, wir hatten das eingangs, den Ball, seinen Abschlag ins Wasser schlug. Fowler sagte zwar, der Ball war jetzt nicht so schlecht, da wäre auch ein bisschen Wind. Es waren 21 Meilen so Wind von vorne links, also der Ball ging nach rechts und der Wind kam auch so, dass er den Ball ein bisschen raustrug. Aber das wussten andere Spieler auch. Und Hatton hat da den Ball am selben Loch tot an Stock gelegt und hat einen 1,10 Meter Putt, 1,20 Meter Putt und schiebt den Putt und der Ball springt am Loch vorbei, also aus der Bahn raus, hat sich auch tierisch drüber aufgeregt, statt des Birdies und dann dem geteilten 2. Platz, der ist ja dann geworden mit einem Birdie an der 17, hatte einen Rückputt, der fast genauso lang war wie der erste Putt, und spielt das Paar nur in Anführungszeichen und da lag eindeutig am Platz und der Tauletten hat sich wirklich, das war auch schön zu sehen, konnte sich gar nicht mal einkriegen, er stand am Abschlag der 18 und hatte einen Hals, hat eine Krause gehabt, jetzt haut er den Ball auch noch einen Teich an der 18, spielt das Fairway an, spielt den 2. Schlag und hat dann irgendwie einen Birdie-Putt, der ungefähr, weiß ich nicht, 5 Meter war und lässt ihn kurz und ärgert sich nochmal, weil er genau wusste, das war der 2. Platz, das war ein Haufen Kohle, das war ein Haufen Weltranglistenpunkte für den jungen Spieler aus England. Der ist ja schon die Nummer 18 in der Welt gewesen, der wird noch ein bisschen weiter nach vorne kommen. Einer der Namen, die wir auf der Pfanne haben sollten die nächsten Jahre oder auch die nächsten Wochen teilweise hätten und hat einfach Lehrgeld gezahlt. Und Ricky Fowler, um nochmal kurz zurückzukommen, hat 56 Putts, also alle 56 Putts, die er aus 7 Fuß, also 2,10 Meter hatte, hat alle gelocht. Alle. Also nicht einen vorbeigeschoben, sondern alle gelocht. Und Hatton, wie gesagt, hat den entscheidenden Putt für ihn um Platz 2 an der 17 zum Beispiel vorbeigeschoben. Das ist der Unterschied zwischen einem guten Golfer und einem Champion, wenn du mich fragst, um nochmal Johnny Mathis zurückzukommen. Hatton hat einfach, nicht andersrum, Fowler hat einfach sensationell gut gepattet, das hat ihn gerettet. Und das hatte Hatton leider nicht das Glück.
Das hatte er nicht und fiel deshalb nachher auf den 4. Platz natürlich zurück, auf dem auch Martin Keimer am Ende ins Ziel kam. Und Martin Keimer nach dem 4. Platz in Abu Dhabi ja auch dann schon mit der 2. wirklich guten Platzierung in dieser Saison. Das lässt doch wirklich hoffen für Martin Keimer, dass endlich so auch Konstanz mal wieder bei ihm reinkommt.
Ja, aber nein. Ich habe gerade ansetzen wollen, ja, aber er hat auch liegen lassen. Ja. Das haben alle. Also muss man da fairerweise sagen, das ist ein sehr, sehr selektiver Platz. Also paar 70 bei der Länge des Platzes ist schon heftig. Und die Bahnen es ist sehr, sehr viel Wasser auf dem Platz, sind sehr, sehr schwierig. Und Martin Keimer hat gut gegolft, wirklich ohne Frage. Hat, glaube ich, also meine persönliche Ahnung war am Freitag zu viel liegen lassen, hat da eine 70er-Runde gespielt und hat gestern versucht zu attackieren auf den ersten 9, weil er nicht so weit weg war, wollte was riskieren, hat Bogey-Birdie angefangen, dann Paar, Bogey-Birdie, Paar, Bogey. Also hat quasi 3 Bogies, 2 Birdies auf den ersten 9 gespielt und hat dann auf den zweiten 9, hat er Birdie angefangen, so war das richtig, und hat dann irgendwie 9 untergelegen. Ich dachte, oh, jetzt greift er nochmal an und kassiert dann 2 Bogies auf der 4 und auf der 6. Nochmal die 6, die schwerste Bahn auf dem Platz. Spielt dann nochmal ein Birdie auf der 8, liegt also quasi ein Unterpaar und fängt dann auf der 10 an. Wieder eine sehr schwere Bahn, Bogey, auf der 11, Birdie, Bogey, Birdie, Bogey. Da lief es dann nicht mehr so ganz. Keimer hat auf der 18 zum Beispiel, glaube ich, hätten einen Putt, den kann man machen aus, lass das sein, 4-5 Metern und der Ball war nie auf der Linie. Also das war so, was bei Fowler einfach am Ende den Sieg wahrscheinlich brachte, war das Putten. Und das fehlte bei Keimer. Ansonsten war er gut gespielt. Einzige Manko ist, und das ist etwas, was ich in Amerika nie verstehen werde, die Amerikaner zeigen lieber irgendeinen Spieler, der hintenrum rumdümpelt und sich rausschießt gerade, als Keimer, der um den Sieg mitspielt, oder auch selbst Tyrell Hatton, der vorne um Platz 2 spielt, kriegst du kaum Bilder zu sehen. War ein bisschen ärgerlich. Aber Keimer ist gut in die Saison gestartet, 2 vierte Plätze, du hast es angesprochen. Ich glaube, und das ist etwas, was ich so mitnehme aus dieser Woche, er ist in der Lage, Turniere zu gewinnen in Amerika, er ist aber nicht in der Lage, da bleibe ich dabei, sage ich schon seit Jahren, die Dinger zu gewinnen, wo es um minus 20, minus 25 geht, also wo du wirklich extrem niedrige Scores brauchst. Aber er ist immer in der Lage, bei den schwierigen Plätzen vorne mitzuspielen. Und das ist etwas, das hat mit Qualität zu tun, das liegt aber auch an der Einstellung. Und die Jungs in Amerika, die bolzen einfach wie die Kaputten drauf und versuchen halt irgendwie nach Hause zu bringen, die Plätze, die Bahn, um möglichst niedrig zu scoren. Und Keimer ist einer von denen, der versucht, seine Taktik durchzuziehen. Der überlegt sich vorher ganz genau, wie spiele ich welche Bahn. Manchmal klappt das weniger gut. Hat aber auch, wie soll ich sagen, kontrollierter gespielt. Also wenn man sich die Statistik anschaut, ich glaube, die Driving Distance gestern waren 30 Yards weniger als Ricky Fowler pro Drive. Jetzt kann man sagen, gut, Fowler hat die ersten 25 Drives rechts weggedrückt, links weggedrückt. Und Keimer lag, weil er so kurz war, bei 80% Fairways. Also das ist natürlich eine Nummer, die musst du erstmal spielen. Und hat 72% Green in Regulation getroffen. Das ist halt kontrolliertes Golf, was ich gerade ansprach. Und andere spielen halt irgendwie 320 Yards, 310 Yards Driving Distance, treffen 60%. Aber attackieren noch mehr. Und an manchen Tagen geht das gut, an manchen Tagen geht das nicht gut. Und dann spielen sie halt wie ein Jimmy Walker zum Beispiel, der sich komplett rausgeschossen hat, auf der 16, 17, 18 rausgeschossen hat, der mit in Platz 2 und 3 spielte. Schießen sich dann weg, weil sie an der 15 hat eine 6 gespielt, eine 6 gespielt, auf der 17 eine 5 gespielt. Also hat die Bälle ins Wasser gehauen auf ein paar 3. Da ist halt irgendwie dann das Turnier auch schnell mal zu Ende. Und das hat Martin Keimer gut verhindert. Das fand ich ziemlich beeindruckend. Also mir hat das gefallen, wie er gespielt hat. Also ich fand auch die Nummer auf dem Bad-Treff spielte, auf diesen berühmten 3 Bahnen, war sehr überzeugend, dass er an der 16 den Ball irgendwie in den zweiten Schlag, ein langer zweiter Schlag ins Wasser haut, ist ärgerlich, nicht ins Wasser, in den Bunker haut, ist ärgerlich, beziehungsweise ins Rough und dann irgendwie dann eine 5 spielt, aber das ist halt Keimer Style. Und von daher, ich bin gespannt, wie er sich die nächsten Monate präsentieren wird. In Europa wird er rocken. Ich glaube, in Amerika wird er nur auf diesen schwierigen Plätzen eine Rolle spielen. Das ist mein Eindruck.
Das werden wir natürlich mal im Auge behalten. Brooks Koepka, den haben wir auch gesehen, müssen wir noch ganz kurz drüber sprechen. Der hatte den Cut verpasst, genauso wie Alex Shaker, beide mit dem gleichen Score übrigens, mit einer 149 bzw. einer plus 9 dann insgesamt. Brooks Koepka, der war aber so sauer über diverse Schläge, vor allen Dingen auf seinen Driver, dass er den kurzerhand einfach mal zerlegt hat.
Das, ich weiß gar nicht, ob man das irgendwie sagen darf, aber Koepka hat die Nerven verloren. Also der hat irgendwie gespielt, hat an der zweiten Bahn, an einer zweiten Runde seinen Drive vermeintlich das zweite Mal wieder rechts weggehauen und nimmt seinen Driver und tritt drauf. Und der Ball lag, jetzt, er war nicht so weit weg, rechts weg, aber der lag halt nicht so, wie er es gerne hätte. Er war wütend und hat seinen Driver zertreten. Das war irgendwie, macht man nicht. Also das ist etwas, wo ich denke, macht man nicht, aber ist vielleicht auch dem Umstand, was ich gerade sagte, geschuldet. Die Jungs attackieren und wenn es dann nicht läuft, einer muss schuld sein und das ist dann lieber der Schläger als ich. Also rein psychologisch ist das vielleicht sogar wertvoller, als zu sagen, ich bin schuld und hat sich dann aber komplett rausgenommen aus dem Spiel und hat natürlich ohne Driver weiter spielen müssen, weil wenn er im Eimer ist, wenn er kaputt ist, es sei denn, du hast von vornherein 2 Driver dabei, was die Profis nie haben, warum auch. Und musst du dann mit dem Holz 3 spielen. Und das ist auf dem langen Platz dann auch nicht gerade förderlich. Also sowohl das abgehende Selbstbewusstsein, als aber auch die Nummer, dass du nur noch mit dem Holz spielen darfst, Holz 3, wobei Koepka ist schon der lang, normalerweise, aber es No-Go. Also ich will beim Golf Emotionen sehen, ja. Ich finde so Geschichten wie an Ian Poulter beim Ryder Cup fast schon grenzwertig, aber okay. Aber wenn die Spieler anfangen, Schläger zu zertreten und das ist das falsche Zeichen. Da sind ein Haufen Kinder, die hier rummitlaufen, da sind ein Haufen Leute, die das gucken und das ist das falsche Vorbild, das falsche Vorbildsignal. So.
Und ein anderes Verhalten eines Spielers wurde auch sanktioniert von der USGA, nämlich das Putting-Spiel von Bryson DeChambeau. Und das ist gleich Thema bei uns in einigen Aufregern der Woche hier bei nurgolf auf meinsportradio.de.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Sven Schulze, der Moderator von meinsportradio.de Go Snooker. Mehrmals im Jahr gibt es eine große Gesprächsrunde rund um den Sport auf den grünen Filz. Wenn es dir gefällt, dann hinterlasse doch gerne mal eine Rezension auf iTunes und bewerte uns mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Wir kommen zu den Aufregern der Woche hier bei nurgolf auf meinsportradio.de und sprechen anlässlich der Honda Classic erst nochmal über Bryson DeChambeau und vor allen Dingen über seinen Putting-Style, der von der USGA extrem kritisiert wurde. Thomas, was wirft die USGA Bryson DeChambeau genau vor?
Also, vielleicht mal andersrum. Bryson DeChambeau ist einer von den Spielern, der versucht, was Neues zu machen im Golfsport. Er ist ja deshalb bekannt worden, er kam als Amateur. Und seine Eisen haben alle vom Schaft her die gleiche Länge gehabt. Normalerweise ist es so, je länger das, also je kleiner die Zahl der Eisen, desto länger der Schaft. Also ein Dreier-Eisen hat einen längeren Schaft als ein Neuner-Eisen oder ein Pitching-Match. Bei ihm ist alles gleich. Und dann fing er an, am Anfang der Saison an zu putten, und zwar indem er seitlich steht. Also er steht, also wie soll ich das ausdrücken? Er steht nicht parallel zur Puttlinie, sondern er steht mit Blick zur Putt, zum Loch. Also er hat so einen rechten Winkel gehabt. Was man ihm, glaube ich, eigentlich vorwirft, ist die Art und Weise, wie er den Putter hält. Er hat einen Putter, und es ist ja verboten, den Putter zu verankern am Körper. Das heißt, irgendwie am Arm anzulehnen, und also der Putter, wenn du den Rechtshänder hast, dass du ihn am Arm anlehnst und mit der linken Hand zum Beispiel am Unterarm den Putter fixierst. Man will damit verhindern, dass dieses Anchoring verboten ist. Das ist ja bei Bernhard Lange auch so ein Punkt. Wenn man da genau hinschaut, kann man vielleicht erahnen, dass er den Putter nicht an der Brust festhält oder beziehungsweise den Daumen, den er oben drauf hält, dass der nicht an der Brust ist. Das sind so kleine streitbare Situationen. Und bei DeChambeau ist das so, er steht halt irgendwie komplett anders als alle anderen. Er puttet halt irgendwie parallel und es sieht halt, und das ist, glaube ich, dass der eigentliche Vorwurf eher so aussieht, wenn er den Putter verankern würde. Was ich komisch finde, ist, dass DeChambeau bestraft wird, jetzt im Nachgang, das heißt, es ist verboten. Er hat sich dann ja bei Twitter tyrisch drüber aufgeregt, das kann alles nicht sein, die PGA mag mich nicht, bla bla bla, hat das inzwischen mit einem neuen Tweet zurückgenommen, 23 halt. Ja. Ich hätte auch die Hand, die mich füttert, hätte ich auch versucht, irgendwie nicht direkt anzuspringen. Hat das zurückgezogen. Interessanterweise, muss man jetzt fairerweise sagen, ist seine Putting-Statistik, die war letztes Jahr schon nicht so gut, ist dieses Jahr noch schlechter, als er immer so puttet. Und das ist halt etwas, ich glaube, der letztes Jahr war irgendwie 0,5 Schläge hinter dem Feld im Schnitt über das ganze Jahr gesehen, als er normal geputtet hatte. Jetzt ist seine Statistik noch um 0,1 geschlechter geworden. Das heißt, er puttet längst nicht besser als vorher. Er fühlt sich dabei aber wohler. Ich glaube aber auch, dass es bei ihm so eine psychologische Nummer ist, dass es auch dieses Marketing-Ding ist, anders zu sein, um im Gespräch zu bleiben. Aber am Ende des Tages lenkt es ihn viel zu sehr vom eigentlichen Sport ab, und es ist einer der besten Golf-Amateurgolfer, die hochgekommen sind in den letzten Jahren. Aber er scheitert an sich selber und er schafft ganz viele Cuts nicht mehr. Ich glaube, er ist viel zu sehr beschäftigt mit der Art und Weise, wie er Golf spielt. Also nicht taktisch, technisch, sondern eher, wie das wirkt, was er machen soll. Er will halt auffallen, hat er diese Schiebermütze auf. Er macht ja wirklich sehr, sehr viel anders als alle anderen. Ich persönlich sehe ihn unglaublich gerne golfen, aber er hat echt ein Problem. Also mit wie soll ich das ausdrücken? Mit der Mentalität, Herangehensweise. So. Mhm. Ja. Und er ist jetzt inzwischen, hier ist die Zahl, er hat 0,653 Schläge hinter dem Feld dieses Jahr mit seiner Art zu putten und ist nur 194 seiner Putting-Statistik. Er hat nicht so oft geputtet dieses Jahr, nicht so oft gespielt, weil er ja die Cuts verpasst hat. Aber die PGA richtet sich auf, regelt das Ganze. Er zahlt den Preis dafür, dass er irgendwie anders ist. Kann man drüber streiten. Es ist aber eine Pressemitteilung und wir reden drüber. Also von daher auch mal ganz gut.
Ganz genau. Wir reden auch über Pat Parris, der Tiger Woods kritisiert hat in seiner Radiosendung, der es gewagt hat, Tiger Woods zu kritisieren, so muss man schon fast sein, denn er hat unheimlich negatives Feedback letztlich auch auf diese Äußerung gekriegt. Er hat letztlich ja eigentlich nichts anderes gesagt, was vielleicht andere auch denken, aber trotzdem, das kam nicht so gut an. Den Tiger beleidigt man oder kritisiert man nicht.
Ja, Weißt du, das ist, ich bin gerade, was will die Chambeau? Wir reden über Golf, wir reden über aktuelle Geschehnisse und wir reden, ob er spielt oder nicht, wir reden auch eigentlich jedes Mal über Tiger Woods. Irgendwas ist immer. Das zeichnet Tiger Woods aus, das macht ihn ja auch so einzigartig. Er ist der beste Golfer der letzten 20 Jahre, vielleicht der beste Golfer immer, das kann man nicht beurteilen. Früher war Golfen anders. Mhm. Aber er ist derjenige, der die meiste Aufmerksamkeit genießt. Und Tiger hat ja, wir haben es ja gesprochen, vor 2 Wochen in Dubai, Abu Dhabi war es hier auf der European Tour gespielt und hat dann irgendwie mit Rückenschmerzen wieder, beziehungsweise mit Verletzungsbedingungen aufgegeben. Und Paris hat sich hingerissen und hat gesagt, wenn Tiger die Masters nicht spielt, wird er niemals mehr spielen. Und er ist ja sowieso einer von den Spielern, der ist nicht mehr in der Lage, uns alle zu schlagen. Also so ganz sinngemäß. Mhm. Pat Perez ist jetzt jemand, das gut, der reißt die Klappe aus, hat eine Meinung. Er wollte Tiger gar nicht so sehr an ihn wicken, sondern er wollte einfach nur seine Meinung kundtun. Und dass dann alle darauf anspringen und sagen, ey, du hast ja einen Vollschaden, bla bla bla. Nur einer springt nicht drauf an, das ist Tiger. Ah. Und das ist etwas, wo ich sage, ich glaube, und das ist das, was Paris eigentlich sagen wollte, entweder schafft es Tiger nochmal zurückzukommen zum Masters oder er ist durch. Erst dann. Ja. Und ich glaube, Tiger ist, wenn er sich einen Gefallen täte, also ich würde ihn unglaublich gerne spielen sehen. Ich würde ihn unglaublich gerne sich messen sehen mit Jason Day, Dustin Johnson, Rory McIlroy, Martin Keimer, Ricky Fowler, wie sie alle heißen. Mhm. Tiger ist aber 40 und Tiger zahlt den Preis für die letzten 30 Jahre, wie er Golf gespielt hat, wie er geschwungen hat. Und ich glaube, er tut sich keinen Gefallen, wenn er jetzt anfängt, sein Denkmal immer wieder umzuschmeißen, immer wieder neues Futter zu liefern, auch für Leute wie Paris, für alle möglichen Leute, auch für uns zu spekulieren, kann er das noch, ist er das noch? Ich glaube, und das ist das, worauf Tiger sich jetzt konzentrieren wird, er hat eigentlich nur noch eine Chance. Und wenn er diese Chance jetzt nutzt, alles fein, dann zieh ich einen Hut, wie wir alle den Hut ziehen werden. Mhm. Aber die Gefahr, und das ist das, glaube ich, das Schlimmste für ihn, dass er das wieder verreißt und wieder den Rücken kaputt macht und wieder vielleicht nur 7 überspielt, 5 überspielt und wieder Birdie frei bleibt, die ist relativ groß. Mhm. Und wenn er das Master spielen will in 5 Wochen, dann muss er langsam auch mal wieder zurückkommen, weil ohne Vorbereitung ins Masters zu gehen, ohne Turniere gespielt zu haben, wieder 8 bis 10 Wochen lang,
dann nützt ihm auch seine enorme Platzkenntnis in Augusta überhaupt nichts, ohne wirkliche Wettkampfhärte und ohne ja den Flow letztlich auch zu haben. Da sehe ich da auch keine Möglichkeiten für Tiger Woods, dann was wirklich Großes zu reißen. Aber allein schon 4 Runden durchzuhalten und dann vielleicht so im Mittelfeld irgendwo mitzuspielen, auch das wäre schon mal was.
Ja, das ist ja, was du brauchst. Du musst halt sagen, das ist ja das, andersrum. Man, die Tiger, man denkt, er muss spielen und muss gleich gewinnen. Nein, wenn der zurückkommt, das hat er selber aber auch gesagt, ich kann nicht erwarten, dass ich 4 Runden durchhalte, aber ich kann erwarten, dass ich so ein paar gute Bahnen spiele, dass ich so reinkomme, Rhythmus finde. Mhm. Und dazu gehört auch mal den Cut zu schaffen. Das muss er relativ schnell schaffen. Und das ist das, was Paris meint. Und das, was ich vorhin auch sagte bei Johnny Miller mit der Leistungsdichte zu Ricky Fowler. Es ist nicht mehr wie früher. Es ist nicht mehr, dass Tiger Woods hinkommt und alle haben Angst vor ihm. Es ist nicht mehr so, dass es nur noch 5, 6 Spieler gibt, die so ein Turnier gewinnen können oder wollen. Da sind 125, 150 Leute dabei. Und ja, einige mehr oder weniger haben mehr oder weniger eine Chance, aber da sind immer Leute dabei, die dich schlagen können, deren Namen du nicht mal kennst. Die Tiger noch nicht mal, die nicht mal ansatzweise wahrscheinlich gesehen hat selber. Mhm. Und das ist etwas, was den Namen Tiger Woods, was dieses Gefühl Tiger Woods kaputt machen kann. Und vor allem, was ist ihm unglaublich schwer, macht, überhaupt den Cut zu schaffen. Also das ist halt, du musst halt 2 unter 3 und da musst du spielen in Amerika auf der Tour. Jetzt dieses Wochenende vielleicht nicht. Aber du musst da 4 oder 5 und da musst du liefern nach 2 Tagen, um den Cut zu schaffen. Und das ist, wenn du keine Birdie spielst, unmöglich. Und wenn man in deinen letzten Auftritt gesehen auf der PGA-Tour, da hat er ja mit Dustin Johnson und Jason Day zusammengespielt, die haben sich alle dran gegenseitig rausgeschossen, haben den Cut nicht geschafft. Die Birdies waren hart erkämpft. Mhm. Die war nicht leicht, die war nicht geschenkt, sondern es waren hart erkämpfte Geschichten. Und er hat unglaublich oft um das Paar spielen müssen, um das Paar zu retten kämpfen müssen und selbst manchmal um einen Bogey zu retten. Und das ist nicht der Tiger Woods, den wir kennen und den wir sehen wollen.
Die nächste Station, bei der Tiger Woods leider auch noch nicht wieder dabei sein wird, ist dann das WGC in der nächsten Woche in Mexiko. Thomas hat es ja schon angesprochen bei uns vorhin im zweiten Take, als wir über die Honda Classic gesprochen haben. Das also die nächste Station. Rory McIlroy möchte da wieder angreifen, musste sich in dieser Woche aber erstmal dann erwehren der Kritik, die er bekam, weil er nämlich mit Präsident Trump eine Runde Golf gespielt hat. Thomas, kannst du die Kritik verstehen, die aufbrandete?
Nö, eigentlich, also ja, aber jetzt mal, sehen wir es mal positiv. In der Zeit, wo Donald Trump auf dem Golfplatz Golf spielt, kann ich keinen Blödsinn machen. Von daher sollten wir vielleicht Rory McIlroy dankbar sein, dass er Trump davon abgehalten hat, wieder irgendeinen Scheiß zu machen. Ja. Habe ich das gerade gesagt?
Hast du gesagt.
Über den amerikanischen Präsidenten, oh, bitte.
Die NSA hört mit.
Ich darf nie wieder einreisen. solange er Präsident ist. Nein, aber das ist, so könnte man das positiv sehen. Es gibt halt viele Menschen, die sagen, wie kann man mit so einem Mann überhaupt noch Golf spielen wollen? So. Und Rory McIlroy hat diese Kritik abbekommen, hat sich in einem offenen Brief per Twitter, so ein langer Brief, hat er irgendwie ein Bild gepostet, entschuldigt dafür, beziehungsweise gerechtfertigt, gesagt, wenn man die Einladung eines Präsidenten bekommt, eines amerikanischen Präsidenten, dann nimmt man diese Einladung eigentlich an. Mhm. So. Das kann man halten wie Dachdecker, das kann man sehen, wie man möchte. Ich persönlich kann diesen Satz verstehen, wenn da nicht dieser Zusatz wäre, der Name des 49. Präsidenten ist Donald Trump. Da kann man drüber streiten. Das haben die Kollegen getan. Dann gab es allerdings eine, was ich sehr erstaunlich fand, eine Umfrage. Und ich glaube, von 64 Golfprofis, die gefragt wurden, haben drei gesagt, nein, auf keinen Fall. Drei haben gesagt, sie müssten drüber nachdenken. Und der ganze Rest hat gesagt, klar würde ich mit dem spielen. Mhm. So, das rechtfertigt vielleicht nicht die politische Ausgangssituation, das Futter, auf dem Rory McIlroy da sitzt oder was er gerade einzahlt. Zeigt aber, dass die Jungs, vielleicht nicht politisch so engagiert sind wie wir, so die nachdenken, sondern dass die einfach sagen, Donald Trump, und das ist einer der mächtigsten Menschen, nicht nur der Welt jetzt durch die Rolle des Präsidenten, sondern auch einer der mächtigsten Menschen im Golfsport. Der besitzt unglaublich viele Golfplätze, hat unglaublich viel Einfluss. Viele Leute kritisieren ihn dafür. Es gibt ja auch das andere an Reaktionen auch von der PGA Tour, das World Golf Championship zum Beispiel, dass das nach Mexiko geht. Das geht nach Mexiko, weil, wie sollte ich das vorsichtig ausdrücken, weil die PGA Tour Donald Trump gegenüber zurückhaltend ist.
Und deshalb nimmt man ihm die Austragung in Doral weg.
Ja, das Blue Monster ist ja ein Donald Trump Platz. Also das, wo normalerweise das World Golf Championship immer stattfand die letzten Jahre. Und man hat gesagt, okay, komm, man hat sich ein bisschen in die Haare bekommen. Es gibt ja auch in England hat er auch Plätze, da gab es auch Schwierigkeiten mit Donald Trump. Er ist ja, das sehen wir ja gerade alle leider, kein sehr diplomatischer Mensch, auf was er als Präsident der Vereinigten Staaten auch nicht zwangsläufig sein muss. Solange er weiß, wo der rote Knopf nicht ist, nicht weiß, wo der rote Knopf ist, ist alles gut. Aber die PGA hat reagiert, nein, da gab es Stress. Nein, es ist jetzt Mexiko die nächsten Jahre und man geht nach Mexiko. Ich finde es ganz lustig sogar, weil Mexiko ist auch so ein bisschen so ein neues Land. Golfen spielt man relativ nicht häufig, man sieht es nicht relativ häufig. Da sind immer so kleinere Turniere in der Zeit, wo die großen WGCs Major-Turniere sind, damit die Spieler, die da nicht spielen dürfen, eine Chance haben, spielt man auch in Mexiko. Und jetzt geht man halt mit der World Golf Championship nach Mexico City. Ich nenne das mal nicht aus politischen Gründen, sondern aus strategischen Gründen. Man möchte neue Märkte erobern. Okay?
Einigen wir uns darauf auch, dass Jason Day nicht mitmischen wird.
Ja, der hat gestern sich entschuldigt, hat zurückgezogen, hat eine beidseitige Mittelohrentzündung und ist erkältet und sieht sich nicht imstande, sich vorzubereiten und das Turnier zu spielen und geht raus aus dem Turnier. Was sehr, sehr schade ist. Er ist ja nur noch die Nummer 2 der Welt seit einer Woche. Seitdem Dustin Johnson die 20. Nummer 1 der Golfwelt in der Golfgeschichte ist, seitdem es die Golf-Weltrangliste gibt, ist er der 20. Spieler, der erst diese Position erreicht hat. Und Jason Day hätte die Chance gehabt, das Ding zurückzuholen, den Titel. Aber er bleibt zu Hause und er hat sich auch entschuldigt, auch bei dem Veranstalter entschuldigt, hat auch gesagt, ich hätte mich so gefreut. Ich finde diesen Platz total schön. Ich freue mich, dass es Mexiko ist. Aber nächstes Jahr versuche ich dabei zu sein. Mhm. Jason Day ist ein ähnlicher Kandidat wie Tiger Woods, fällt relativ häufig aus. Hat Schwierigkeiten mit der Hand, hat Schwierigkeiten damit und jetzt ist es in Erkältung. Ich finde es schade, aber die besten 50 Spieler der Welt sind da vor Ort und da ist auch kein Cut bei dem Event. Also da werden wir die besten 50 Spieler der Welt, jetzt die Nummer 2 mal ausgenommen, nicht sehen. Vielleicht kriegt ja Tiger Woods eine Wildcard dafür. Keine Ahnung. Nein, wird er nicht kriegen. Und mal gucken, wie es weitergeht. Aber auch Jason Day, das ist halt das, was ich vorhin mal Fowler sagte, die Jungs haben alle ein großes Ziel im Frühjahr. Ein einziges großes Ziel, das ist das erste Wochenende im April. Das ist Augusta, das ist das Masters. Und da wird keinerlei Risiko gegangen, da wird keinerlei Sachen gemacht, diese Teilnahme, diese Vorbereitung aufs Masters auch nur ansatzweise stören, beziehungsweise wenn er verletzt ist, wird er nicht das Risiko nehmen, dich noch mehr zu verletzen oder bei einer Erkältung und einem Mittelohrentzündung, ist jetzt auch kein Spaß zum Fliegen zum Beispiel, dann ziehen die Leute zurück. Ich finde es okay, ich finde es aber auch aus Fansicht schade, weil ich hätte ihn gerne gesehen gegen Dustin Johnson, gegen Rory McIlroy, wie sie da auch mit Jordan Spieth, den wir auch jetzt letzten Wochen ein bisschen weniger gesehen haben, auch an Justin Thomas, der im Frühjahr das heißeste war, was die PGA Tour zu bieten hatte. Da wird einiges los sein in Mexico City. Wir werden ihn wahrscheinlich nicht mal vermissen. Aber ich fände es schade.
Wir werden es auf jeden Fall in der nächsten Woche dann bei uns hier bei nurgolf auf meinsportradio.de besprechen. Und wir gucken jetzt auf die European Tour zur Joburg Open.
Wild Thing, die Rugby Europe Championship. Live auf meinsportradio.de. Alle Heimspiele der deutschen Rugby-Nationalmannschaft. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Rugbyverband und der Wild Rugby Academy verlosen wir dazu dreimal 2 Tickets. Am 11. Februar gegen Rumänien und am 4. März gegen Belgien in Offenbach und am 11. März gegen Spanien in Köln. Du willst die Tickets gewinnen? Dann schreibe uns via Facebook, Twitter oder über meinsportradio.de den Text: Ich will die Tickets für
Deutschland-Rumänien,
Deutschland-Belgien
und ich will die Tickets für Deutschland gegen Spanien
mit dem Hashtag MSR Rugby. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Daniel Hör von Block und Spike, deinem Volleyball-Talk auf meinsportradio.de. Mit meinem Kollegen Daniel Schmidt spreche ich bei uns in der Sendung über alles Wichtige, was du zum Thema Volleyball wissen musst. Möchtest du für uns das nächste Ass erzählen? Dann bewerte unsere Sendung bei iTunes und gib ihr 5 Sterne.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Weiter geht's hier bei nurgolf auf meinsportradio.de mit dem Blick nach Südafrika zur Joburg Open und einem Turnier, was am Ende von Darren Fitchard gewonnen wurde. Da hat er sich mit minus 15 dann am Ende den Titel geholt. Einen Schlag vor Stuart Manley und Paul Waring, die alle drei sich damit auch für The Open Championship in diesem Jahr qualifizieren konnten. Maximilian Kiefer, bester Deutscher bei diesem Turnier, am Ende auf dem geteilten 50. Platz. Thomas, bevor wir in die Turnierbesprechung gehen und auch über die Besonderheiten bei der diesjährigen Austragung sprechen, lassen wir erstmal den Sieger zu Wort kommen. Darren Fitchard, der lokalen Matador, der sich natürlich darüber freute, bei The Open 2017 dabei zu sein.
Oh no, that is awesome. That is awesome. It's a lot better than Pekin, that's for sure. But yeah, I'm looking forward. Birkdale, I love Birkdale, so I'm really looking forward to it. I think I've played 6 times before, but I've had no success, unfortunately. So, let's hope we can. As I say, I like Birkdale. Yeah, just go and give it on, eh?
Ja, da hat's dann doch endlich mal geklappt, quasi im 7. Versuch für Darren Fitchard. Der also am Ende hier der Sieger bei der Joburg Open, Thomas, bei einem Turnier, was aber vom Wetter gebeutelt wurde und ja letztlich auf 3 Runden reduziert wurde.
Ja, wer die Bilder am Samstag gesehen hat, was da los war, wettermäßig, der hat sich nicht gewundert, dass gestern der Platz aussah, als wenn das eine Modderwiese wäre, was es ja auch am Ende des Tages war. Es hat so dermaßen geregnet, dass die European Tour schon ganz, ganz früh gesagt hat, heute wird das nichts mehr. Wir spielen ein 54-Loch-Turnier, wir gehen verkürzt auf den Platz. Und das war gestern, die Verhältnisse gestern waren auch, es war ein Wunder nach dem Regen am Samstag, dass Sonntag überhaupt gespielt werden konnte. Es war so viel Wasser unterwegs. Es gab Bilder von der European Tour, wo Straßen überflutet waren. Man konnte aber daran auch gut sehen, wie gut und wie wichtig es ist, wenn man einen Golfplatz hat, der gut gebaut ist, der eine gute Drainage hat, der wirklich auch, wie soll ich das ausdrücken, clever gebaut ist, so, weil Golf und Wasser ist normalerweise ja, wir haben es ja gestern bei der Honda Classic gesehen, eher nur, wenn man es designmäßig baut, also wenn man sagt, okay, ich möchte es gerne haben, das Wasser, aber da, wenn so viel Wasser auf dem Platz runtergeht, kann man eigentlich fast kaum noch spielen. Die Jungs haben dann besser legen dürfen. Es gab Situationen, da habe ich gedacht, besser legen, wolltest du den Ball besser legen, dann kannst du direkt wieder zum Abplatz zurückgehen, dann kannst du ihn aufteen. Mhm. Sehr, sehr schwierig. Die Bälle bleiben natürlich, rollen nicht mehr, prallen auf, viele Einschusslöcher. Das ist für die Spieler nicht so einfach zu spielen. Und das ist irgendwie, wenn man sich dann die Ergebnisse ansieht, die gespielt wurden, umso erstaunlicher, weil da waren echt gute Scores bei, da waren wirklich gute Geschichten dabei, wo ich sage, wow, wie kann man eine 4, 5, 6 unterspielen auf so bei so einem Verhältnissen? Besser legen hilft aber auch. Also das muss man auch sagen. Also wenn du besser legen bedeutet, ich kann den Ball hochnehmen, wenn er im Wasser liegt, beziehungsweise in dem Fall war ja sowieso egal wo, Hauptsache du triffst das Fairway, darfst du den Ball hochnehmen, du kannst den Ball reinigen, du kannst ihn dann wieder hinlegen. Weil wenn sie gedroppt hätten, hätten sie den Ball direkt wieder irgendwie, keine Ahnung, ausbuddeln müssen, so weit der Platz war. Das hat geholfen und ist halt beim Spielen, ja, ich das ist halt so, wir haben bei uns im Club, englischer Club, wir diskutieren das und wir versuchen eigentlich nie besser legen zu spielen, aber es ist manchmal wirklich, wenn der Ball fast schwarz ist und ein halbes Kilo Erde an dem Ball klebt, dann kannst du nicht richtig golfen. Von daher ist es bei den Profis genau richtig zu sagen, wir legen besser. Und Darren Fitzgerald hat das gut gemacht, hat das irgendwie clever nach Hause gespielt, hat seinen fünften Turniersieg inzwischen auf der Tour sich erspielt. Und ja, Heimvorteil genutzt, oder?
Definitiv. Und verbessert sich in der Weltrangliste auch vom 313. Platz auf so bummelig Top 190. Also irgendwo bei 190 hat er sich jetzt eingruppiert in der neuen.
192,
um genau zu sein, ganz genau. Ja, aber hat auf jeden Fall den Heimvorteil genutzt, die Platzkenntnis da vielleicht auch dann ein bisschen von Vorteil gewesen für ihn und vor allen Dingen diesen Open-Spot sich geholt, genauso wie Stuart Manley, der Waliser und Paul Waring. Auch da hören wir mal rein, was die beiden gesagt haben, Stuart Manley zuerst.
Yeah, tough, mate. You know, obviously my first one. Can't be happy at the moment. Really, really excited. You know, obviously I'm delighted for second place. Obviously I would have liked to get into a playoff, but, you know, that's just the icing on the cake there, you know. Been trying for many years at Open Qualifying and never succeeded, so I'm pretty pleased.
Ja, für einen Waliser, für einen Briten natürlich nochmal viel wichtiger wahrscheinlich als für alle anderen, auch wenn natürlich die Open für alle eine riesige Anziehungskraft haben.
Ja, das ist halt etwas, wo du sagst, als Spieler, Stuart Manley sagte es, er hat das seit Jahren probiert, er hat davon geträumt. Jetzt hat er das geschafft, hat die Open-Qualifikation geschafft, auch wenn er gerne noch ins Playoff gegangen wäre. Es fehlt ja am Ende nur ein Schlag. Aber es ist ein bisschen die Kirsche auf dem Kuchen. Nimmt das sehr, sehr gerne in Kauf und freut sich sehr. Was ich sehr schön finde, weil ich meine, Stuart Manley ist jetzt auch kein Spieler, wo ich sagen würde, mir fallen spontan irgendwelche herausragenden Ergebnisse ein zu. Hat einmal auf der Challenge Tour was gewonnen, ist die Nummer 525 in der Weltrangliste und hat im letzten Jahr 215.000 Euro Preisgeld erspielt, ist jetzt schon bei 111.000 auf dem Weg nach vorne, könnte man sagen. Sein bestes Jahr war übrigens 2014, da ist er einmal Zweiter geworden und war einmal unter den ersten 10 noch zusätzlich. Entschuldigung. Ansonsten hat er keine nennenswerten Ergebnisse gehabt und da ist natürlich der zweite Platz ist schon mal ein Riesenerlebnis. Dieses mal oben Ding zu bekommen, das Ticket zu bekommen, ist noch schöner. Aber das ist auch das, was ich sehr mag an diesem Sport. Er ärgert sich ein bisschen, dass er das doch nicht geschafft hat in die Playoffs. Also zumindest in Stechen zu kommen und ärgert sich so ein bisschen über den zweiten Platz. Finde ich gut. Das zeigt aber auch das, was ich vorhin sagte. Die Dichte im Golfsport ist so groß. Da können Leute Turniere gewinnen, die du auf der Pfanne hast. Klar, Favoriten gibt's immer. Aber da kommen auch ganz oft Spieler, wo du sagst, die jetzt gerade, Stuart Manley, wer ist das denn? Also, genau wie Paul Waring, den kennt man ein bisschen, der hat ja nun auch schon ein paar Open gespielt. Mhm. Aber so ein Jacques Krusiwink und wie sie alle heißen, James Morrison kennt man, Brandon Stone, George Coetzee kennt man. Aber dann hört's auch wieder auf. Das liegt aber auch an dem Austragungsort Joburg Open. Das liegt aber auch daran, dass, wie gesagt, dass es noch das Frühjahr ist, die European Tour noch nicht die Topspieler alle am Start hat, die ja, wenn sie da waren, gestartet sind im Desert Swing, also in Abu Dhabi, Katar und Dubai gespielt haben, jetzt wieder Südafrika auslassen. Und es ist die Gelegenheit, da reden wir jedes Mal drüber, für die Spieler aus der zweiten Reihe sich nach vorne zu spielen, Aufmerksamkeit zu gewinnen und auch mal richtig Punkte gut zu machen. Ich finde es gut. Ich finde auch die Reaktion von ihm schön. Genau wie übrigens Paul Waring. Wollen wir da mal reinhören?
Auch da hören wir natürlich auch noch rein.
I'm absolutely made up, obviously going back to Birkdale as well. Got some great memories from there as well. Finished top 20 there last time, obviously played on the Sunday with Mickelson as well, so I'm more than happy to get back there. I'm going to have some big local support as well, only live an hour down the road, so absolutely ecstatic, can't wait. I've played two previous, I played one as an amateur at Carnoustie and Birkdale in 08. Always wanted to get back there, always wanted to carry on competing at that level as well, so I'm more than happy to get there.
Ja, 2008 in Birkdale, da schließt sich dann also ein Kreis für ihn. Vielleicht darf er ja nochmal mit Phil Mickelson zusammenspielen. Wäre natürlich für ihn eine tolle Geschichte, aber insgesamt da wieder abzuschlagen, das taucht ihm auf jeden Fall. Maximilian Kiefer, über den müssen wir noch kurz sprechen. Der einzige der vier gestarteten Deutschen im Cut, wollte er am Schluss vielleicht ein bisschen viel, angreifen, damit er eben noch ein bisschen weiter nach vorne kommt?
Ja, er hat definitiv, er lag auch nach den ersten beiden Bahnen, lag er echt gut im Rennen und hat dann irgendwie, war dann unter den Top 10 schon wieder. Ich dachte, oh, Kiefer, komm. Kiefer hat, und das ist etwas, wenn man sich dann in der Woche anschaut, hat sehr, sehr viele Birdies gespielt, hat leider aber auch zu viele Bogies kassiert. Gestern waren es dann, am Finalrunde waren es dann 3 und leider das Double-Bogie an der 12 ist es, glaube ich, 13 gewesen, warte mal, ich guck mal gerade, 13 war es, glaube ich. Kiefer hat einfach das gemacht, was man machen muss in seiner Position. Er hat so viele Cuts geschafft, er ist relativ etabliert, er ist im Preisgeld, er weiß, okay, komm, ich bin, ob ich jetzt 30er werde oder 40er werde, das wird im Preisgeld jetzt nicht die Riesenrolle spielen, aber ich bin in einer Position, gerade am Anfang der Runde, nochmal vorne Druck zu machen, nochmal vorne zu attackieren, hat es versucht und hat leider es nicht geschafft. Das ist das irgendwie, was immer wieder vorkommt. Er hat viel Risiko genommen, hat aber auch ein bisschen Pech gehabt. Die Bälle lagen dann teilweise auch nicht schön. Und das ist halt bei dem Platz, ist das dann, der Ball prallt halt nicht so, wie du es gerne hättest. Der läuft halt nicht weiter. Das ist halt, wie soll ich das ausdrücken? Ich finde es gut. Also ich finde, das war genau der richtige Ansatz. Anstatt zu sagen, komm, ich verteidige meinen 15. Platz. Versuch alles und riskier es. Und hat dann, als er dann die ersten Fehler machte, nochmal attackiert, um wieder nach vorne zu kommen. Er wurde nicht belohnt, wollen wir das mal vorsichtig ausdrücken, aber ich glaube, er ist auf dem richtigen Weg. Maximilian Kiefer ist einer von den deutschen Spielern, der unglaubliches Potenzial hat, den ich auch unglaublich gerne sehe, der eine unglaublich gute Entwicklung hat, aber auch da sprechen wir seit einem Jahr drüber, der jetzt langsam auch, das weiß er wahrscheinlich selber auch, den nächsten Schritt machen muss. Er muss einfach mal versuchen, ein Turnier zu gewinnen, also A, weil es 2 Jahre lang die Tourkarte gibt, da reden wir auch jedes Mal drüber, B, weil er einfach auch mal dran ist und C, weil es auch unglaublich wichtig fürs Mentale ist. Einfach mal zu merken, okay, komm, ich kann so ein Ding auch gewinnen und ich bin den nächsten Schritt gegangen. Und dann noch einen Schritt zu gehen. Tyrell Hatton, der haben wir ja drüber gesprochen vorhin, bei der PGA Tour 25, der hat das geschafft. Der hat irgendwie Schritt für Schritt und hat eine Entwicklung. Bei Kiefer bin ich jetzt gerade an einem Punkt, oder er ist an einem Punkt, wo Cuts schaffen, ja, da würde ich drauf wetten, 9 von 10 Fällen schafft er den Cut. Aber er ist nicht der Typ, der momentan mich dazu bringen würde, einen Zehner zu setzen, dass er gewinnt. Drücken wir es mal so aus.
Ritthammer, Heisele und Knappe, die anderen 3 Deutschen am Cut gescheitert. Da war außer Spesen dann wenig gewesen in Südafrika. Die werden es natürlich dann auch in den nächsten Wochen weiter versuchen, für gute Ergebnisse zu sorgen. Und Heisele, der hatte ja in Australien in der letzten Woche eigentlich schon ein ganz gutes Ergebnis. Aber da werden auch die Reisestrapazen sicherlich ein bisschen dazu beigetragen haben, dass es dann in Südafrika eben nicht ganz so gut mehr ging. Wir schauen noch auf weitere News aus der Golfszene hier jetzt gleich bei Nur Golf auf meinsportradio.de.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Wir kommen zu weiteren Golfnachrichten hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de und schauen zu den Ladies, zur LPGA in Thailand. Dort haben sie gespielt bei der Honda LPGA Thailand und am Ende konnte sich Amy Yang dort durchsetzen, gewann vor So Yeon Ryu und Se-Jung Kim, also 3 Südkoreanerinnen an der Spitze des Leaderboards, Thomas, und Amy Yang mit einem Turnierrekord.
Ja, Amy Yang hat eine 22 untergespielt. 22 unter nach 4 Tagen. Eine unglaubliche Statistik. Ich glaube, das ist halt irgendwie, ich will es ausdrücken, das ist halt, der Platz war schwer, es hat geregnet. Es ist halt nicht die einfachsten Bedingungen. Und die junge Frau geht halt raus und rockt die Bude so dermaßen, gewinnt mit 5 Schlägen Vorsprung. Eine fehlerfreie 68 am Ende. Noch beeindruckender war die, in Anführungszeichen, 65 am Samstag. Da hat sie irgendwie, wenn man die Statistik anschaut, gar nicht so spektakulär. Also sie hat insgesamt 43 von 56 Fairways nur getroffen, hat eine Driving Distance von 260 Yards, übrigens nur, ich glaube, 9 Yards weniger als Martin Kamer bei den Honda Classics, hat aber auch extrem gut geputtet. 104 Putts auf 4 Bahnen, auf 4 Runden, das ist ein Schnitt von 26. Das ist ausgesprochen gut. Und Greens in Regulation waren 53 von 72, das ist nicht so der Riesenbanner. Sie hat kaum Fehler gemacht. Amy Yang hat einfach, das ist die Statistik, zeigt es, hat einfach grundsolide Golf gespielt, hat grundsolide das nach Hause gespielt. Und wenn man sich die ersten vier anschaut, die ersten drei sind der Südkoreaner, auf vier ist noch eine Südkoreanerin. Die Südkoreanerin kam wahrscheinlich mit den Wetterbedingungen in Thailand am besten klar. Es war ja nur ein 70er Teilnehmerfeld. Es ist so eine Art ja, World Golf Championship, kann man nicht sagen, aber so eine Art Major, Mini-Major von den Damen in Chonburi in Thailand gewesen. Und Asiatinnen vorne, das ist ja im Golfsport bei den Damen inzwischen gang und gäbe. Übrigens Lydia Ko, 11 Schläge zurück. Also das ist halt schon mal eine Aussage.
Definitiv, aber immerhin geteilter Achter, von daher für sie auch ein kleiner Schritt nach vorne im Vergleich zur letzten Woche. Und Aria Yutanugan, die große Konkurrentin der letzten Saison, schlaggleich mit ihr ebenfalls auf dem geteilten achten Platz. Wir gucken noch, was unsere deutschen Damen gemacht haben. Sandra Gahl, 32. geteilte 32. mit minus 4 und Caro Masson ist geteilte 40. geworden mit einem Score von minus 2 und schlaggleich mit der Chinesin Ziyu Lin. Und die hatte in den Tagen von Thailand Geburtstag und durfte eine Runde mit einem lustigen Partyhut auf dem Kopf spielen, weil der Caddy ihrer Spielpartnerin Kim Kaufmann ihr den gekauft und geschenkt hatte und sie gebeten hatte, setz den doch mal auf. Also hat nicht so besonders hervorragend geklappt, aber auf jeden Fall für ein kleines Ausrufezeichen gesorgt.
Ja, hat Spaß gehabt auf dem Weg. Vorbei, es war ja nicht nur eine Runde, die musste 29 Löcher spielen, weil die am Samstag, weil die am Freitag ja Wetterschwierigkeiten hatten. Und sie hat davon 24 Bahnen mit dem Hut gespielt. Wenn ich als Caddy sage, setz den Hut mal auf, okay, dann denkt man, okay, einmal Hut aufsetzen. Nee, aber sie hat Spaß dran, hat genossen. Alles ist gut. Also das finde ich halt auch charming. Also das ist halt so eine Geschichte, dass wir darüber sprechen, zeigt ja auch. Wir hätten wahrscheinlich nie im Leben über Xiu Lin gesprochen, wenn sie die Hutnummer nicht gemacht hätte. Also von daher, sehr aufmerksam, junge Frau. Wir haben eine kleine Schlagzeile. Wir reden drüber und freuen uns, dass das, was du berichten gibt. Und wenn man den Hut sieht, das ist schon gut 21. Geburtstag, da kann man mal die Kuh fliegen lassen. Man darf jetzt in Amerika Alkohol trinken, das ist ja auch von Vorteil. Aber schon sehr außergewöhnlich. Ist auf dem Basecap drauf, so ein Spitzhut mit so einem mit kleinen, das ist türkis-pinken Kranz drumherum und bemalt. Ich weiß nicht, ob das so gut für das Spiel war, aber für die Zuschauer, für den Spaß war das extrem gut.
Ist dann auch unsere Reminiszenz an Rosenmontag und an den Karneval in Deutschland. Wir haben noch weitere Meldungen. Schauen auch auf einen Mann, über den wir wahrscheinlich auch nie gesprochen hätten hier in der Sendung, wenn er nicht den längsten Putt der Welt am Wochenende versenkt hätte. Ein australischer YouTube-Star, der sich einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde damit geholt hat. Brett Stanford heißt der Mann. Aus 120 Metern hat er seinen Putt eingelocht.
Ja, das war, drei YouTuber haben irgendwie, Obama Golf und haben aus 120, waren das Yards? 120 Metern? Meter. Alle Fälle längste Weltrekordversuch überhaupt. Es sah gut aus, in dem Video sieht das echt super aus. Man sieht den Ball gar nicht. Also, er voll drauf, der Ball läuft und du siehst halt seinen Kollegen, der auf dem Grün steht, du siehst die Kamera und du siehst den Ball erst ganz kurz vor dem Loch und man denkt, okay, komm. Mega fake. Ganz großes Tennis, aber der Ball muss ja irgendwo herkommen. Also man konnte sehen, der Ball war irgendwie, wurde nicht reingeworfen. Wenn man dann aber liest, dass sie ungefähr dass sie mehrere Stunden gebraucht und einige hundert Versuche hatten, dann ist es natürlich eine Nummer, wo du sagst, ja, dann kann sowas mal klappen. Niemand, wirklich niemand würde aus 120 Metern putten. Also niemand käme auf die. Spricht für die Jungs. Ja. Jetzt haben sie den Weltrekord. Es ist zwar kein offizieller, weil kein offizielles Turnier. Wir sprechen drüber. Und die sind ja auch bekannt dafür, die drei, dass sie irgendwie mit irgendwie schon Basketbälle aus unmöglichen Entfernung und Winkel in die Körbe, also diese Basketballkorbnummer aus allen möglichen Lagen gemacht haben. Jetzt haben sie diesen Putt gemacht. 120 Meter Putt. Meinst du, jetzt frage ich dich mal, 120 Meter, wie viele Schläge brauchst du?
Das sind für mich drei Hölzer wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich. Und die zwei Schläge, die du aus dem Fernseher auf den Ball raus. Ja, es ist halt, also der Platz war, also die Bahn, ich habe das Video gesehen, das kann man sich wirklich anschauen. Nochmal, also ein schmales Fairway, ja, und der Ball läuft auch gut, ja, aber dass er so dermaßen, das ist kein Wunder, das kann man nicht sagen bei dem Versuchen. Lustige Idee. Ich frage mich nur, was die Spieler des Platzes beziehungsweise auch des Clubs gemacht haben, die hinter denen gestanden haben. Haben die lange gewartet? Ich muss noch einmal putten. Noch einmal, ja. Ich bin gleich fertig. Oder wie ist das gelaufen? Keine Ahnung.
Wahrscheinlich so. Wir werden es nicht herausfinden, aber wir haben eben einen Weltrekord oder einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde zu vermelden. Und wir können auch vermelden, dass Bienen durchaus in der Lage sind, Golf zu spielen. Das haben nämlich britische Wissenschaftler herausgefunden in einem Experiment zum Testen der der kognitiven Fähigkeiten der Bienen. Da mussten die kleinen Tierchen einen kleinen Golfball in ein Loch voller Zuckerlösung buxieren, um überhaupt an diese süße Flüssigkeit heranzukommen. Und binnen kürzester Zeit haben die Bienen das mühelos erledigt. Also Jips gibt's bei Bienen offensichtlich nicht.
Nee, man muss halt den Affen Betrüger füttern, beziehungsweise nicht mal mit den Bienen. Vielleicht ist das mal von alle Trainer. Vielleicht findet ihr einfach mal heraus, was, worauf der Mensch am besten anspricht. Also nicht auf technische Dinge und hier Pattergriff und bla und mental und Spiegel und hier drehen. Vielleicht sind das einfach nur kleine Anreize.
Zum Beispiel wäre vielleicht was, was Swing-Coach Pete Cohen mit Henrik Stenson machen könnte. Der ist nämlich extra nach Florida geflogen, um Stenson die letzten Schliff fürs WGC nächste Woche zu geben.
Ja, und vor allem das Lustige ist, die Aussage von Cohen ist, dass Stenson die Nummer 1 werden wird. Er könnte das schaffen, wenn der Schwede mal endlich auf ihn hören. Also jetzt, da kommt der Swing-Coach angeflogen, fliegt nach Florida. Jetzt könnte man sagen, okay, oder nach Mexiko beziehungsweise. Nee, sind nach Florida geflogen, Florida, um zu trainieren, um dann in Mexiko zu spielen. Könnte man sagen, die machen einen Spaßurlaub draus. Wofür lasse ich jemanden einfliegen für teures Geld? Den muss ich auch bezahlen, wenn ich sowieso nicht auf ihn höre. Das ist eine Geschichte, wo ich sage, ja, nee.
Also, mal gucken, ob Stenson auf den Trainer hört. Ihr hört auf jeden Fall auf uns nächste Woche wieder hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de. Montags 19 Uhr und als Podcast natürlich zum Download bei uns auf unserer neuen Webseite. Schaut unbedingt vorbei und bei iTunes und lasst uns sowohl auf der Webseite als auch bei iTunes gerne einen Kommentar da. Bis nächste Woche.
Nur Golf auf meinsportradio.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? Stylische Pieces für dein Zuhause? Designer-Handtasche? Check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.